haben im vergangenen Jahr insgesamt als Gruppe rund 650 Millionen Euro Umsatz gemacht und das war eben 70% mehr als im Jahr davor. Da zeigt sich dieses deutliche Wachstum, was eben insbesondere durch den Bereich des grünen Wasserstoffs getrieben wird. Diese Seite zeigt die aktuellen Projekte im Bereich der AWE-Technologie, also das sind Projekte, die grünen Wasserstoff herstellen sollen, sobald die Anlagen stehen. Man sieht auch hier, dass wir auf verschiedenen Kontinenten tätig sind. Der Auftragsbestand mit 1,4 Milliarden ist schon sehr groß, ist deutlich der größte in unserer Industrie.
Die Frage, wie sieht es mit Wasserstoffprojekten in Deutschland aus? Wie entwickelt sich der Markt? Wer sind hier die wesentlichen Wettbewerber? Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung zu Beginn gibt es immer eine Präsentation seitens des Unternehmens und im zweiten Part folgt dann die Q&A-Session. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also könnt ihr euch definitiv auf eine spannende Diskussion freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch das Format gefällt, ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert und gerne vielleicht mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
Vielen Dank, Herr Petzelsberger, für die Einladung, für die warmen Worte. Ich versuche, denen gerecht zu werden. Und ich habe ja verstanden, zwischen Teil 3 steht nur noch ich. Also ich werde mich bemühen, im Rahmen zu bleiben und hoffe, ein paar interessante Punkte beisteuern zu können zu einem gelungenen Abend. ThyssenKrupp Nucera, wir fangen im Grunde an mit einer Unternehmensvorstellung. Einmal einordnen, wer wir sind, was wir machen, wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Dann haben wir auch noch ein paar allgemeine, aktuellere Themen dabei. Und dann freuen wir uns natürlich auf die Q&A-Session am Ende. ThyssenKrupp Nucera. Neu an der Börse, aber nicht neu im Geschäft, wenn man so will. Seit über 50 Jahren sind wir im Bereich der Elektrolyse tätig und dort eines der führenden Unternehmen im Bereich der industriellen Anwendung. Bevor wir im Juli letzten Jahres an die Börse gekommen sind oder gegangen sind, war ThyssenKrupp Nucera ein Joint Venture. Die beiden großen Joint Venture Partner waren eben die ThyssenKrupp AG, wie der Name auch sagt, und De Nora aus Italien. Dort auch ein sehr traditionelles, sehr erfolgreiches Unternehmen in der ähnlichen Industrie. Diese beiden ehemaligen Joint Venture Partner sind auch weiterhin sehr große oder relevante Aktionäre und halten zusammen rund 76%. Der Rest ist seit dem Börsengang eben dann beispielsweise bei der Energy Solutions Company, die einer der Cornerstone-Investoren im IPO waren und natürlich auch in einem gewissen Free-Float-Anteil. Ich habe gesagt, seit 50 Jahren sind wir sozusagen in der Elektrolyse tätig. Es gibt zwei Produktlinien aktuell. Die Historie oder die Brot- und Butter-Produktlinie, wenn man so will, ist das Chloralkali-Geschäft, was ThyssenKrupp Nucera seit über 50 Jahren betreibt. Dort geht es nicht um Wasserstoff. Also wir werden ganz viel über Wasserstoff sprechen, natürlich im Nachgang, aber vorweg einmal auch Chloralkali, weil es eben das, wo wir herkommen mit Chloralkali-Elektrolysen, stellt man vor allen Dingen Chlor her. Wie der Name schon sagt, aber auch andere Grundstoffe für die chemische Industrie. Das ist also sozusagen das industrielle Erbe von ThyssenKrupp Nucera, das eben seit jeher mit Industriepartnern große Anlagen gebaut worden ist. Und das hilft uns auch im Bereich des grünen Wasserstoffs oder hier im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse, mit der man eben Wasserstoff herstellen kann. Und wenn der dafür eingesetzte Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommt, spricht man eben von grünem Strom. Die Technologien sind nicht so groß unterschiedlich, deshalb haben wir im Aufbau des grünen Wasserstoffs, wenn man so will, oder dieser Produktlinie sehr von den Erfahrungen im Chloralkali-Bereich profitiert. Wir sehen es im Auftragseingang und beim Umsatz auch, also es sind beides relevante Produkte, relevante Geschäftsbereiche. Chloralkali, wie gesagt, eben vor allen Dingen für die chemische Industrie, dort für viele Grundstoffe. Im Einsatz das Wachstum eher gering, gewissermaßen wie die Weltwirtschaft oder wie die chemische Industrie. Wir haben da einen sehr hohen Serviceanteil, was das Geschäft auch attraktiv macht. Aber sicherlich im Fokus heute Abend und generell bei der Betrachtung unseres Unternehmens ist eben der Bereich des grünen Wasserstoffs, wo wir ein sehr starkes Wachstum erlebt haben in den vergangenen Jahren und auch weiter mit einem sehr deutlichen Wachstum rechnen. Aber dazu wird es ja noch einiges geben heute Abend. Einmal zur Einordnung, wer wir sind oder wo wir tätig sind. Wir sind weltweit mit mittlerweile mehr als 750 Mitarbeitern an 8 Standorten tätig, haben im vergangenen Jahr insgesamt als Gruppe rund 650 Millionen Euro Umsatz gemacht und das war eben 70% mehr als im Jahr davor. Da zeigt sich dieses deutliche Wachstum, was eben insbesondere durch den Bereich des grünen Wasserstoffs getrieben wird. Durch den Börsengang wiederum sind die Net Financial Assets oder das Nettofinanzvermögen deutlich angestiegen, sodass wir aktuell sehr gut finanziert sind, um auch das weitere Wachstum aus den eigenen Kräften heraus zu stemmen. Wir sind also nicht auf der Suche nach der nächsten Kapitalmaßnahme, sondern wir sind gut finanziert und wollen die Themen angehen, die wir uns vorgenommen haben. Diese Seite zeigt die aktuellen Projekte im Bereich der AWE-Technologie. Also das sind Projekte, die grünen Wasserstoff herstellen sollen, sobald die Anlagen stehen. Man sieht auch hier, dass wir auf verschiedenen Kontinenten tätig sind. Die Kunden zeigen einen sehr guten Sektorenmix, würde ich sagen. Wir haben alle relevanten Anwendungen des grünen Wasserstoffs hier vertreten. Wir haben Raffinerien, Stahl, Ammoniumhersteller und auch Industriegase. Hersteller, sehr große Industriekunden, die eben auch mit Profis, wenn man so will, Geschäft machen wollen und nicht so gerne mit Spielern, die ja es vielleicht noch lernen, wie man große Industrieanlagen baut. Wichtig nach vorne raus sind auch die großen Zahlen links oben, also die Pipeline ist sehr gut gefüllt. Wir haben in der Mitte stets aktuell etwas mehr als 3 Gigawatt unter Vertrag in unserem Orderbuch und wir sehen in den nächsten Jahren noch Potenzial für sehr viel mehr Projekte und auch für sehr große Projekte. Wenn wir in die Mitte der Karte schauen, das wollte ich noch erwähnen, das NEOM-Projekt in Saudi-Arabien ist aktuell das größte im Bau befindliche Projekt im Bereich des grünen Wasserstoffs. So, das war jetzt, Entschuldigung, war die falsche Pfeiltaste hier. Da soll es weitergehen. Genau, wir haben einiges oder ich habe einiges zu Nocera und der Entwicklung jetzt schon gesagt. Ich wollte einmal dennoch einen Schritt zurück noch gehen, um auf den Markt, die Wertschöpfungsketten einzugehen und wo wir da stehen. Also wo sitzt ThyssenKrupp Nocera in der Wertschöpfungskette und welchen Beitrag können wir leisten zur Dekarbonisierung von Industrie? Wir sehen es hier natürlich schematisch dargestellt. Es gibt erneuerbare Energieerzeugung. Das wird auch immer mehr und immer günstiger, auch wenn wir es am eigenen Strompreis vielleicht nicht so merken, aber global gibt es da sehr, sehr günstige Erzeugungsmöglichkeiten schon. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich Industrien, die man nicht elektrifizieren kann. Also wir können kein Stahlwerk mit Strom betreiben und wir können viele andere industrielle Anwendungen auch nicht mit Strom ohne weiteres eben durchführen. Das heißt, wenn dort die fossilen Energieträger ersetzt werden sollen, braucht es eigentlich Wasserstoff und nicht irgendein Wasserstoff. Es gibt ja heute natürlich auch schon sehr viel Wasserstoff in industriellen Anwendungen, aber eben dann grünen Wasserstoff, der selbst CO2-frei oder sagen wir mal mindestens mit sehr geringen CO2-Emissionen produziert werden soll. Wir sitzen mit unseren Elektrolyseuren dementsprechend auf einer Brücke, die geschlagen werden kann von den erneuerbaren Energiequellen hin zu Industrieanwendungen, die mit Strom nicht laufen, aber eben mit beispielsweise mit Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden kann. Speicherbarkeit ist sicherlich auch ein Thema, aber auch eben die Nutzung als Prozessgas in verschiedenen Industrien. Die Industrien wiederum, da gibt es welche, die heute schon Wasserstoff nutzen, aber eben im allgemeinen Sprachgebrauch grau hergestellten Wasserstoff, der selbst in der Erzeugung relativ viel CO2-Emissionen verursacht. In der klassischen Dampfreformation spricht man davon, dass pro Tonne Wasserstoff 10 Tonnen CO2 anfallen. Wenn dieser Wasserstoff sozusagen durch grünen, CO2-freien Wasserstoff ersetzt würde, wäre das schon eine sehr deutliche CO2-Einsparung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist eben, wie das Beispiel der Stahlindustrie, in Industriezweige, die aktuell nicht zwingend Wasserstoff schon nutzen, die aber auch Wasserstoff nutzen könnten. Im Stahlbereich eben würde dann die Kokskohle ersetzt. Und so ließen sich dort auch sehr deutliche CO2-Einsparungen erreichen. Wie sind die Markterwartungen? Dort ist es so, dass es natürlich sehr viele verschiedene Studien gibt. Niemand weiß, wie der Markt in 5 oder 10 Jahren aussieht. Die allermeisten Studien haben aber gemeinsam, dass sie von sehr deutlichen Wachstum ausgehen, von sehr deutlichen Zuwächsen im Bereich des grünen Wasserstoffs ausgehen. Und hier beispielhaft einmal aufgeführt, eine Studie oder Quelle ist eine Studie von McKinsey und dem Hydrogen Council. Und was hier abgetragen ist, ist jeweils die Erwartung für die operativ oder die sich in Betrieb befindliche Elektrolysekapazität im Jahr 2030. Und da sehen wir, dass sozusagen über die Jahre hinweg die Erwartung für 2030 sehr, sehr deutlich gestiegen ist, hat sich ver-17-facht. Und ob es jetzt 305 Gigawatt dann sind in 2030, das steht natürlich ein bisschen in den Sternen. Aber auch wenn man jetzt von ein bisschen weniger ausgehen würde, muss man es immer ins Verhältnis setzen zu den aktuell rund 1,1 Gigawatt, die sich im Betrieb eben befinden. Und da sieht man, dass es eine extreme Steigerung wäre, die sicherlich allen Elektrolyseherstellern auch sehr viel abverlangt. Aber wir sehen sehr viele Projekte, die sehr konkreten Planungsstände schon erreicht haben, sodass man guten Gewissens davon ausgehen kann, dass die Kapazitäten sehr deutlich steigen können und müssen über die nächsten Jahre. Und von diesem Wachstum wollen wir eben mit unserem Produkt, mit unserem Geschäft profitieren. Was ist unser Produkt? Im Chloralkali-Bereich gibt es verschiedene Technologien. Im Wasserstoff fokussieren wir uns aktuell auf dieses Modul, was man hier sieht. Das ist ein 20-Megawatt-Modul, was wir Scalum nennen, was eben standardisiert zum Einsatz kommen soll bei allen Interessenten, die grünen Wasserstoff produzieren wollen. Wir sehen links die sogenannte Prozesseinheit, wo eben der Wasserstoff und Sauerstoff, der in den Zellen, in den Elektrolysezellen produziert wird, ankommt. Dann haben wir 4 sogenannte Stacks mit jeweils 74 Zellen. Die Zellen sind einzeln entnehmbar. Das ist ein Vorteil unserer Technologie, weil es das Ganze eben leichter in Betrieb und Wartung macht. Und diese einzelnen Zellen, schematisch sehen wir die da herausgehoben, die haben eben eine Anoden- und eine Kathodenseite und produzieren innen drin den Wasserstoff und auch den Sauerstoff, der dann eben zu der Prozesseinheit am linken Ende geleitet wird. Das Modul sieht hier relativ niedlich aus. Im wahren Leben ist es 40 Meter lang, 5 Meter breit und an der höchsten Stelle 7 Meter hoch. Wenn es sozusagen in Betrieb ist, mit dem Elektrolyt gefüllt ist, ist es mehr als 300 Tonnen schwer. Also es ist schon eine, sagen wir mal, ausgewachsene Industrieanlage, ein einzelnes Modul schon, was da bereitgestellt wird. Für das eben angesprochene NEOM-Projekt sind 110 solcher Module geplant für eine Gesamtkapazität von 2,2 Gigawatt. Also Sie können sich vorstellen, dass da eben auch relativ viel Flächen erforderlich sind. Man würde das nicht im urbanen Raum einsetzen. Wie gesagt, ein Modul, 40 Megameter lang und dann eben 110 davon in Saudi-Arabien beim NEOM-Projekt ab 2026 im Einsatz. Was wir glauben, was unsere Kunden oder was unseren Kunden an uns gefällt, ist auf der rechten Seite abgetragen. Unsere Technik ist sehr sicher, es ist qualitativ hochwertig, hat sich lange bewiesen in einer ähnlichen Zusammensetzung im Chloralkali-Bereich. Eine lange Lebensdauer, verlässlich, das ist insbesondere bei den industriellen Anwendungen wichtig, weil natürlich, wenn Sie mit dem Wasserstoff ein Stahlwerk oder eine Raffinerie betreiben wollen, dann muss auch der Elektrolyseur im Grunde durchgehend laufen können und Wasserstoff produzieren können. Im Vergleich zu anderen Elektrolyse-Technologien sind wir auch kompakter im Design, weil wir mit einer höheren Stromdichte arbeiten können. Zu guter Letzt haben wir auch aus dem Chloralkali-Bereich kommend ein globales Service-Netzwerk, was eben dann hilft, zum einen mit dem Kunden im Gespräch zu bleiben, auch nach dem Verkauf der Anlage, was aber auch margenseitig ein klein wenig attraktiver ist als das reine Neubaugeschäft. Das war jetzt überwiegend bezogen auf die alkalische Wasserelektrolyse. Wir haben just gestern eine Kooperation mit dem Fraunhofer Institut oder Fraunhofer IKTS, das sind die Keramikspezialisten, bekannt gegeben, um auch eine weitere Technologie im Bereich des grünen Wasserstoffs zu kommerzialisieren, zu industrialisieren. Die Abkürzung dort ist SOEC. Das ist eine der Hochtemperatur-Elektrolysearten. Dort wird das Wasser sozusagen nicht im flüssigen Zustand, sondern im gasförmigen Zustand in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Das geht mit keramischen Elektrolysezellen. Und wenn die Abwärme zur Verfügung steht, also sagen wir, wenn man selber aufheizen muss, dann ist es nicht so sinnvoll, aber wenn die Abwärme zur Verfügung steht, ist dieses Verfahren sehr viel effizienter als die traditionellen Elektrolyseverfahren, sodass wir dieser Technologie sehr viel zutrauen. Für uns ist es im Grunde eine ideale Ergänzung zum bestehenden Produktportfolio, weil unsere Kunden typischerweise eben die angesprochene Abwärme zur Verfügung haben. Ja, sei es ein Stahlwerk oder eine Raffinerie, dort wird ohnehin mit sehr hohen Temperaturen gearbeitet. Und die kann dann eben helfen, wahrscheinlich in der Zukunft auch SOEC-Technologie zu nutzen und dort eben dann noch effizienter zu sein. Das Ganze, so ehrlich müssen wir sein, ist noch ein paar Jahre entfernt von einer großskaligen Nutzung. Es soll im nächsten Jahr eine Pilotanlage stehen. Aber für uns ist das eine sehr gute Möglichkeit, das Produktportfolio zu erweitern und eben die Technologieführerschaft im Bereich der Elektrolyse zu festigen und zu untermauern. Ich dachte, weil wir es gestern veröffentlicht haben, ist es hier eine gute Gelegenheit, das auch direkt einmal mitzubringen. Dann würde ich aber jetzt nochmal kurz neben der allgemeinen Einordnung auf andere, ja eher aktuellere Themen im Tagesgeschäft eingehen. Woran arbeiten wir aktuell? Wie waren die letzten Veröffentlichungen, letzten Reporting-Events? Wo stehen wir finanziell? Dass Sie da auch einen Eindruck bekommen. Und wichtig ist es, unseren Kunden natürlich, aber auch den Aktionären immer, wie es mit den Projekten läuft. Kommen wir da voran? Gibt es Risiken? Ist alles im Plan? Gibt es Verzögerungen? Ja, einfach natürlich einen Einblick, wo wir da stehen. Das Bild hier, was wir auf der Folie mitgebracht haben, ist entstanden in einem unserer Zuliefererbetriebe, hier konkret in Vietnam. Dort werden die Stahlkonstruktionen gefertigt, die dann am Ende die Unterseite des Moduls bilden, wo die Zellen eingehangen werden. Also wir sehen, das sind sehr große Hallen. In Vietnam können aktuell 18 Module parallel gefertigt werden. Wie gesagt, ein Modul 40 Meter lang. Das zeigt so ein bisschen die Dimensionen, die wir da schon erreicht haben. Für das größte Projekt in Saudi-Arabien sind die ersten Module an den Kunden übergeben worden. Ein Testmodul ist aufgebaut, noch nicht in Betrieb, aber sozusagen der mechanische Aufbau ist vollzogen worden. Die Lieferungen gehen auch weiter. Wir werden häufig gefragt, was ist denn mit einem Schiff, was aus Vietnam den Nordwesten Saudi-Arabiens erreichen soll? Fährt das noch durchs Rote Meer? Fährt das außen rum? Entlädt das auf der Ostseite Saudi-Arabiens und fährt mit dem LKW? Wir wollen es uns nicht zu einfach machen, aber die wichtigste Nachricht ist, dass wir sozusagen unsere Produkte oder dieses Beispiel hier in Vietnam übergeben. Free on Board nennt sich das logistische Modell da. Also wir sind für die Logistik nicht verantwortlich. Wir tragen das Risiko nicht. Trotzdem haben wir natürlich ein sehr hohes Interesse daran, dass das Produkt die Baustelle erreicht. Da können wir nur sagen, dass im Moment das normal vonstatten geht. Die Schiffe fahren weiterhin nach Neom. Wir fahren noch keinen Umweg, aber natürlich beobachtet unser Kunde da die Situation sehr genau. Ein anderes Projekt, was in Europa auch viel Aufsehen erhalten hat, ist H2 Green Steel. Das ist ein schwedisches Projekt. Dort wird auf der grünen Wiese gewissermaßen ein neues Stahlwerk errichtet, was grünen, CO2-freien Stahl dann produziert. Kunden sind insbesondere in der Automobilindustrie zu finden. Und wir tragen eben zu diesem Projekt mit unseren Elektrolyseuren bei. Das Projekt ist auch mit voller Kraft losgelaufen. Ist ein kleiner technischer Kommentar hier. Wir haben es noch nicht vollständig in unserem Auftragseingang verbucht. Da wird in den nächsten Monaten noch was dazukommen an Auftragseingang. Aber das Projekt läuft los. Shell, ein Projekt im Hafen von Rotterdam. Die wollen den Wasserstoff auch selber produzieren für ihre eigene Raffinerie im Hafen in Rotterdam. Auch dort ist alles in unserem Scope im Plan. Wir sind im Zeitplan und liefern unsere unsere Zellen, unsere Module da aus, so wie mit dem Kunden vereinbart. Auch für Unigel in Brasilien, das ist ein kleineres Projekt mit nur 3 Modulen, ist die Herstellung dieser abgeschlossen. Wir müssen jetzt mit dem Kunden mal besprechen, wann und wie die den Standort in Brasilien erreichen soll. Zu den finanziellen Kennzahlen oder zumindest ausgewählte. Wir haben jetzt in Q1 zwar schon berichtet, aber ich dachte, aufs Gesamtjahr zu schauen, ist vielleicht für die Einordnung der Größe des Konzerns ein hilfreicher. Das Umsatzwachstum im letzten Jahr 70% insgesamt, mehr als versechsfacht im Bereich des grünen Wasserstoffs, also der AWE-Technologie. Umsatz insgesamt, hatten wir auch schon erwähnt, 653 Millionen Euro. EBIT im letzten Jahr noch positiv mit 24. Das erwarten wir dieses Jahr im negativen Bereich, aber der Outlook kommt gleich noch. Und vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, der Auftragsbestand mit 1,4 Milliarden ist schon sehr groß, ist deutlich der größte in unserer Industrie und gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit für das Erreichen der zumindest der kurzfristigen Wachstumsziele. Natürlich sind wir sehr stark darauf aus, weitere Projekte zu gewinnen und diesen Auftragsbestand auch weiter zu vergrößern. Auch das Nettofinanzguthaben hatten wir eben schon, aber es ist uns durchaus wichtig, weil es ja auch andere Peers gibt, andere Spieler im Wasserstoffbereich gibt, die von einer Finanzierungsthematik in die nächste rutschen. Hier nochmal zu betonen, dass wir sehr gut finanziert sind, ausreichend finanziert sind für die Wachstumsschritte in den nächsten Jahren, die wir uns vorgenommen haben. Und wir wollen das Kapital vor allen Dingen ausgeben für eben alles, sage ich mal, was der Kapazitätserweiterung dient. Wir sehen aktuell mehr Nachfrage als Kapazität. Und das heißt, es geht in Richtung Automatisierung, Serienfertigung. Aktuell ist einiges noch manuell. Es geht darum, die Lieferkette zu stärken, zu erweitern, neue Lieferanten zu qualifizieren, unter Vertrag zu nehmen, eventuell auch selbst in kritische Teile der Lieferkette zu investieren. Es geht um eine technologische Weiterentwicklung. SOEC hatten wir gesehen, aber natürlich soll auch das Kernprodukt, die AWE-Technologie, weiterentwickelt werden. Und um das alles stemmen zu können, muss die Organisation mitwachsen, das ist das eine. Und das andere ist, dass auch unsere Kunden ein Interesse daran haben, dass wir cash-positiv bleiben, wenn man so will. Wenn jetzt jemand ein Projekt für mehrere hundert Millionen Euro mit uns abschließt, dann hat er gerne auch die Gewissheit, dass wir in 2, 5, 10 Jahren und so weiter noch da sind. Also die starke Bilanz hilft uns aktuell auch bei der Kundenansprache. Kurz zum Ausblick, was haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen? Deutliches Umsatzwachstum weiterhin, erstmalig ein negatives Ergebnis, was dann im Jahr danach auch schon wieder ins Break-Even sich drehen soll. Aber vielleicht zwei kurze Sätze dazu, warum negativ. Das ist vor allen Dingen dem Wachstum im AWE-Bereich geschuldet, oder geschuldet ist vielleicht auch das falsche Wort. Es dient dem Wachstum im AWE-Bereich. Wir haben da sehr viel vor. Tätigende Investitionen, die eben auch zu Kosten führen, was sich im Laufe der Jahre mit größerem Umsatz dann eben leichter finanzieren lässt als noch in diesem Jahr. Ein zweiter Punkt ist auch das schon häufiger angesprochene NEOM-Projekt. Das war das erste große Referenzprojekt im Bereich des grünen Wasserstoffs und das kommt mit einer niedrigeren Bruttomarge daher als alle Produkte, die wir danach abgeschlossen haben, und wir haben in diesem Jahr eben den höchsten Umsatzanteil aus dem NEOM-Projekt im Portfolio, sodass daraus die Marge ein bisschen leidet. Das erklärt das Jahr 2023/2024. Das erklärt aber auch, warum wir uns so sicher sind, dass es ab 2024/2025 mit der Marge wieder deutlich nach oben geht, weil wir die Projekte, die sich dort dann im Umsatz materialisieren, schon unterschrieben, schon im Auftragsbestand haben und die Marge da eben schon kennen. Zusammenfassend würde ich gerne einmal noch die Stärken unseres Unternehmens, sind ja auch viele schon gefallen, aber nochmal auch aufgreifen. Wir sind eben ein Technologieführer im Bereich der Elektrolyse und profitieren von langjährigem Know-how, starken Partnerschaften und einer globalen Organisation mit robusten Lieferketten. Und das ist nicht ohne weiteres von jedem, der vielleicht selbst eine Technologie im Labor entwickelt hat, nachzumachen. Das ist schon ein Fund, mit dem wir wuchern können und mit dem wir glauben, auch weiterhin im Wettbewerb sehr gut bestehen zu können. Wir bleiben natürlich weiterhin innovativ. Wie angesprochen, sind wir sehr gut finanziert und können das geplante Wachstum damit auch stemmen. Und nicht zuletzt sind wir auch in einem absoluten Wachstumsmarkt tätig und sind dort gut positioniert, wollen davon profitieren und sehen dafür auch sehr gute Chancen, mittel- und langfristig. Herr Petzelberger, damit wäre ich am Ende der Präsentation und freue mich auf das, was an Fragen kommt. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber es war ja schon sehr viel Bewegung im Chat.
Herr Dr. Figger, vielen Dank für die spannende Präsentation. Da haben wir schon einige Informationen bekommen und Sie haben es schon erwähnt, der Chat ist prall gefüllt mit Fragen und darum starten wir direkt, legen wir direkt los. Die Frage, die meisten rumtreibt, wer sind die Wettbewerber?
Ja, und wahrscheinlich treibt es das um im Bereich des grünen Wasserstoffs. Bleiben wir mal da. Also es gibt verschiedene Spieler. Es gibt mit Nel beispielsweise aus Norwegen oder ITM aus UK. Das sind auch Unternehmen, die eigentlich nur Elektrolyseure machen im Wesentlichen. Es gibt größere Wettbewerber, auch Siemens Energy aus Deutschland beispielsweise. Es gibt in den USA Plug Power und Cummins. Die letztgenannten sind jetzt alles Unternehmen, die nicht nur Elektrolyseure, aber eben auch Elektrolyseure machen. Und das sind die typischen Spieler, sage ich mal, die wir in Ausschreibungen sehen, wenn es um größere Projekte geht. Der Vollständigkeit halber im Chloralkali-Bereich ist das insbesondere Asahi Kasei aus Japan, Blue Star aus China und ab und zu Ineos aus UK.
Wir haben hier im Chat sehr findige Teilnehmer und zahlreiche weitere Unternehmen aufgelistet. Ballard Power, Boom Energy, ITM Power, Plug Power, Power Cells, Schweden. Sind das auch Wettbewerber? Wie, und das ist vielleicht auch weitere Fragen, wie hebt sich ThyssenKrupp Nucera im Vergleich zu diesen Unternehmen ab?
Genau, also Plug Power, ITM auf jeden Fall, die waren ja auch schon genannt. Die anderen können auch ja, in manchen Projekten sozusagen Gegenspieler sein. Wir sehen die noch nicht auf der großen Fläche. Was wir sehen, ist insbesondere bei den großen Anlagen, für die wir uns ja besonders gut aufgestellt sehen, dass dort die Luft relativ dünn wird. Also wer jetzt sozusagen im Multi-100-Megawatt-Bereich oder sogar im Gigawatt-Bereich unterwegs ist, das sind dann nicht mehr so viele. Wir erwarten durchaus, dass es mehr werden über Zeit, also dass auch andere sich diesem Wachstumsmarkt annehmen und mit guten Lösungen kommen werden. Also wir erwarten einen stärker werdenden Wettbewerb über Zeit. Wir bestehen aktuell und haben das natürlich auch vor, weiterhin zu tun. Zum einen durch die historische Expertise, die wir uns angeeignet haben, durch das Know-how. Wie schafft man es, sozusagen eine Technologie, die im Kleinen funktioniert, in der Industrieanlage auch verlässlich laufen zu lassen? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Auch technologisch sind wir natürlich, oder bin ich wahrscheinlich nicht objektiv, sondern beeinflusst, aber sehen wir uns als ThyssenKrupp Nucera auch relativ weit vorne. Im Betrieb der Anlagen, in der Wartung der Anlagen ist es bei uns eben so, dass die Zellen einzeln entnommen werden können. Das klingt trivial, aber bei vielen anderen ist ein Stack mit mehreren Dutzend Zellen eben zusammengeschraubt und kann nur als Ganzes ersetzt werden. Und wenn jetzt der Unterschied ist, 60 Tonnen versus 150 Kilo aus einer Halle heben zu müssen oder ersetzen zu müssen, ist das bei uns eben sehr viel leichter. Ja, also wir haben eine verlässliche, eine erprobte Technologie. Wir haben die Services drumherum und das verfängt bei den Kunden.
Services drumherum, das greife ich direkt mal auf. Ja. Eine Frage, übergibt ThyssenKrupp Nucera alle Anlagen nach Fertigstellung an Kunden oder betreibt Nucera auch selbst Anlagen?
Genau, wir übergeben die an die Kunden. Wir produzieren selber keinen Wasserstoff oder auch kein Chlor, keine Lauge. Wir sind Anlagenbauer mit einem Servicegeschäft. Das Servicegeschäft ist auch, also ja, der ABE-Bereich läuft erst an. Chloralkali ist ein erprobter Markt, da kann man es ganz gut einschätzen. Das Servicegeschäft macht im Chloralkali-Bereich rund 50% des Umsatzes aus. Unsere Anlagen laufen typischerweise so rund 30 Jahre. Im Laufe dieser Zeit gibt es verschiedene Wartungsthemen, also dass die Zellen erneuert werden, ertüchtigt werden, ist ein wesentlicher Teil. Aber es gibt natürlich auch Ersatzteile. Es gibt Service-Dienstleistungen, was das Monitoring der Anlage betrifft, das Betreiben der Anlage in bunten Strauß. Und die Services kommen mit einer bisschen besseren Marge daher. Also das ist uns schon wichtig, das Servicegeschäft. Aber wir betreiben die Anlagen nicht selbst.
Nochmal im Rahmenwettbewerb möchte ein Teilnehmer den Lichtkegel nochmal konkret auf Deutschland hier lenken. Die Frage, wie sieht es mit Wasserstoffprojekten in Deutschland aus? Wie entwickelt sich der Markt? Wer sind hier die wesentlichen Wettbewerber?
Deutschland ist noch nicht so weit, muss man sagen, im Vergleich mit anderen. Ich sehe gerade hier eine andere Frage, wie entscheidend die Stromkosten bei der Wasserstoffherstellung sind. Das erklärt vielleicht auch, warum wir in Deutschland noch nicht so weit sind. Die Stromkosten sind da absolut entscheidend. Kann bis zu 2/3 der gesamten Herstellungskosten ausmachen für den Wasserstoff. Und im Nahen Osten beispielsweise gibt es aktuell Ausschreibungen für Solarparks, wo mit $1 pro Kilowattstunde gerechnet wird in der Stromerzeugung. Wenn wir jetzt mal 1:1 umrechnen, 1 Eurocent pro Kilowattstunde, da sind wir in Deutschland relativ weit weg. Das heißt, die Erzeugung des Wasserstoffs würde bei uns deutlich teurer sein. Jetzt kann man sagen, dafür muss er nicht transportiert werden. Das ist natürlich wiederum ein Pluspunkt. Aber man muss sagen, andere Länder waren schneller oder vielleicht mutiger oder es rechnet sich dort früher. Deshalb haben wir die ersten Projekte nicht in Deutschland. Wir sind aktuell auch mit potenziellen deutschen Kunden im Gespräch. Das heißt, da kann sich auch etwas entwickeln. Aber ja, es gibt Länder, Regionen, wo die Bedingungen besser sind, sagen wir mal so, für die Elektrolyse.
Zur Profitabilität. Mehrere Fragen im Chat. Zum einen, wobei darauf sind Sie schon eingegangen, nochmal die Herstellungskosten des produzierten Wasserstoffs in Saudi-Arabien, aber dann eben auch allgemeiner gefragt, ist der hohe Auftragsbestand profitabel? Bestehen Preisanpassungsmöglichkeiten und auch konkret das NEOM-Projekt? Hat man hier bei Auftragsvergabe bereits negative Margen kalkuliert oder ist das Projekt profitabel?
Genau, also NEOM kommt mit einer positiven Bruttomarge, die ist allerdings relativ niedrig und die anderen Projekte im Auftragsbestand, die seit NEOM unterschrieben worden sind, kommen mit deutlich attraktiveren Margen. Also NEOM war schon, wenn man so will, ein Stück weit ein Türöffner, ein Dosenöffner, weil das eben gezeigt hat, dass renommierte Kunden, in dem Fall ist ja Air Products, dann am Ende der Betreiber der Anlage, uns vertrauen und sehr, sehr große Mittel in die Hand nehmen, um das zu realisieren. Wenn wir jetzt Wettbewerbsfähigkeit eingehen, es gibt Regionen in der Welt, wo der grüne Wasserstoff jetzt schon wettbewerbsfähig ist, mit traditionell hergestellt, und das ist eben insbesondere da, wo die Stromkosten sehr niedrig sind. In anderen Regionen, in sehr vielen Ländern der Welt gibt es ja beispielsweise auch schon Wasserstoffstrategien. In anderen Ländern gibt es Anschubfinanzierungen von der öffentlichen Hand, die Wettbewerbsfähigkeit herstellen kann. Was wir sehen, ist nicht nur in Saudi-Arabien, aber auch in Texas beispielsweise oder in Brasilien, in Schweden, verschiedene Quellen erneuerbarer Energie. Das kann Wasserkraft sein, die vielleicht nicht die günstigste ist, aber den Vorteil hat, dass sie sehr stabil ist. Und sonst sind es oft Kombinationen aus Sonne und Wind. Typischerweise ist das in küstennahen Regionen der Fall, also im Nahen Osten haben wir das sehr oft, aber auch in Australien, im Golf von Mexiko. Dort kann das der grüne Wasserstoff sehr schnell konkurrenzfähig sein, auch ohne Unterstützung. Die USA ist aktuell auch sehr aktiv mit verschiedensten Initiativen und deren Ziel ist es, dass Wasserstoff sozusagen für $1 pro Kilogramm irgendwann hergestellt wird. Das wäre dann absolut konkurrenzfähig. Konkurrenzfähigkeit kann auch aus zwei Richtungen hergestellt werden. Natürlich ist es schön, wenn das eigene Produkt günstiger wird, aber über eine CO2-Bepreisung beispielsweise, die es ja schon gibt, wird der grüne Wasserstoff im Verhältnis natürlich auch attraktiver, wenn der CO2-Preis steigt. Das ist insbesondere bei den CO2-starken Industrien, wenn man so will, wie Stahlraffinerien oder so, kann das relativ schnell dann auch zugunsten des grünen Wasserstoffs umschlagen.
USA, Initiativen. Dazu passt die Frage, welche Rolle spielen Subventionen? Erhalten Sie Subventionen? Wenn ja, von wem und in welcher Höhe?
Gestern gab es von dem Department of Energy in den USA die Veröffentlichung von einer neuen Subventions- oder Förderungsrunde. Da sind wir mit einem Projekt dabei, zusammen mit unserem Lieferanten und Aktionär Denora. Da geht es um Zellherstellung, um Zellzusammenbau. Das ist jetzt noch nicht der allerletzte Schritt, aber das wäre eine relativ große Förderung mit bis zu 50 Millionen US-Dollar, wenn wir da sozusagen in die Förderung oder in die Produktion in den USA einsteigen. Der gängigste Fall aktuell ist allerdings, dass sozusagen unsere Kunden Förderung erhalten, also für die Produktion von dem Wasserstoff, was dann deren Business Case attraktiver macht und uns natürlich indirekt auch hilft. Also aber aktuell erhalten wir noch keine besonders großen Subventionen, Förderung. Es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen ändern, wenn wir selber aktiver sind in der Fertigung. Vielleicht sollte ich dazu sagen, unser Geschäftsmodell aktuell ist, wenn man so will oder so schön sagt, Asset Light. Das heißt, wir haben eine sehr starke Lieferkette. Wir haben natürlich die viele Patente auch, die das Design der Anlage schützen, aber die Komponenten werden üblicherweise nicht von uns selbst hergestellt, sondern eben von Lieferanten. Wir sind dann für den Zusammenbau, für das Funktionieren, für das Design der Anlage verantwortlich. Und deshalb ist im Moment die Förderung eher bei unseren Kunden bzw. bei unseren Lieferanten.
Das dominierende Wort, das die dominierende Thema bei ThyssenKrupp Nucera, sicherlich das Wort Wachstum. Ein Teilnehmer spricht die McKinsey-Studie an und meint, die wäre recht pauschal. Und die Frage, auf welcher Basis macht Nucera denn konkret seinen 5-Jahres-Wachstumsplan?
Wir haben natürlich ein klassisches Kundenmanagement-System, wenn man so will, wo wir die Anfragen einsortieren und dann bewerten wir die Pipeline schon auf darauf, ob die Projekte realistischerweise auch entstehen und ob wir eine Chance haben, ausgewählt zu werden. Also wir kriegen viele Anfragen. Es gibt viele, viele Veröffentlichungen, was alle möglichen Leute an Kapazitäten bereitstellen wollen, also in den nächsten Jahren. Und wenn es bei uns konkreter wird, haben wir verschiedene sogenannte Pursue Gates, also einfach Kriterien, lohnt es sich, das Projekt weiter zu verfolgen oder nicht. Dazu gehören Fragen wie, hat das Unternehmen einen Stromanschluss, hat es Land, hat es einen Abnehmer, einfach um einschätzen zu können, wie realistisch ist ein Verfolgen dieses Projekts. Und je konkreter es wird, desto aktiver werden wir dann eben selbst. Wir können uns vorstellen, dass in den nächsten 18 Monaten ungefähr aus unserer Pipeline bis zu 11 Gigawatt an Projekten entschieden werden. Die werden wir natürlich nicht alle selbst gewinnen, aber im Vergleich zu unseren aktuell 3 Gigawatt wäre das durchaus ein sehr großes Auftragsvolumen. Wir sind natürlich aktuell auch in Gesprächen mit Kunden. Wir haben auch zwei Kapazitätsreservierungen unterschrieben, wo also Kunden sich Kapazitäten bei uns reserviert haben gegen eine Gebühr, um sicherzustellen, dass sie dann, wenn sie die Entscheidung treffen, auch zum Zuge kommen. Ein Beispiel, was vielleicht es hilft, dem ganzen Glauben zu schenken, sind die deutschen Stahlwerke. Drei, also Salzgitter, ThyssenKrupp und auch ArcelorMittal. Jedes von diesen Werken hat sehr große Förderungszusagen erhalten, zwischen 1,3 und 2 Milliarden Euro. Ich glaube, in Summe sind es ungefähr 5 Milliarden Euro für den Umbau der Produktion in eben eine CO2-freie Stahlproduktion mit Wasserstoff. ThyssenKrupp hat die erste Ausschreibung veröffentlicht für knapp 150.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Das heißt, diese Förderzusagen hängen daran, dass es den Unternehmen gelingt, ihre neu zu bauen oder umzubauen, ihre Werke, und die mit zu Beginn mit Erdgas und dann mit Wasserstoff zu betreiben. Und das ist nach unserem Verständnis schwer umzukehren noch. Und von daher verstehen wir, wenn jetzt jemand sagt, okay, im letzten Jahr ist nicht so viel passiert, ist das nur ein Hype. Aber eigentlich sehen wir sehr viele eindeutige Zeichen, dass der Hochlauf jetzt sehr schnell kommen wird. Und das war nur das deutsche Beispiel. Es gibt da viele, viele andere Beispiele in der Welt.
Dazu die Frage, prognostizieren Sie den Auftragseingang? Wo erwarten Sie den Auftragseingang Ende des Jahres?
Wir haben das nicht als Prognose-KPI. Wir haben, glaube ich, flapsig gesagt, über Vorjahr. Aber es ist natürlich eine relativ volatile Kennzahl. Da tut man sich jetzt keinen Gefallen damit, wenn man die so im Detail prognostiziert. Es macht für das Unternehmen, sage ich immer, keinen Unterschied, ob man am 1.10. den Auftragseingang bucht oder am 30.09. Für das Geschäftsjahr macht es aber einen großen Unterschied. Um vielleicht doch ein bisschen konkreter zu sein, wir haben zwei Kapazitätsreservierungen aktuell, eine in Finnland mit Neste, eine in Nordamerika mit einem Kunden, der noch nicht genannt werden wollte. Wir gehen durchaus davon aus, dass wir diese beiden Projekte in diesem Jahr in einen fixen Vertrag überführen werden. Wir gehen bei H2 Green Steel ja noch von etwas mehr als 200 Millionen zusätzlichem Auftragseingang auf. der in den nächsten Monaten verbucht werden sollte, sodass ich sagen muss, allein mit diesen dreien haben wir dann schon wieder einen recht großen Auftragseingang in diesem Jahr erzielt. Wir schließen nicht aus, dass noch mehr kommt, aber das auf Quartale oder Geschäftsjahre festzulegen, ist ja ein Stück weit gefährlich. Nicht, weil wir nicht glauben, dass es nicht kommt, aber ja, im Zweifelsfall lässt man sich auch unter Druck setzen. Ne? Der Kunde weiß das dann ja auch. Ja? Wenn man dann im September da sitzt und es fehlen noch 150 Millionen Auftragseingang und man spricht mit einem, der 200 bringen würde, fragt er sich vielleicht auch, was ist dir die Guidance-Erreichung wert? Ja?
Dennoch, es muss natürlich klar der Hochlauf begleitet werden und hier auch ganz konkret die Frage, wie bereiten Sie sich auf das geplante Wachstum vor, Mitarbeiter, Logistik, IT?
Wir wollen natürlich mit der Anzahl der Mitarbeiter wachsen. Das ist auch in den letzten Jahren, Quartalen schon sehr deutlich geschehen. Ist natürlich auch eine Herausforderung, dass das eben dann profitabel geschieht und mit einer vernünftigen Unternehmenskultur. Aber darauf sind alle kurzen und mittelfristigen Pläne ausgelegt. Ja. Wir brauchen natürlich vor allen Dingen Ingenieure. Das ist das Dringendste für uns. Wir profitieren da von der globalen Aufstellung, die wir haben. Also die Ingenieure können in Deutschland dazukommen, in Indien, in den USA, wo es gerade passt oder wo die verfügbar sind. IT ist natürlich auch ein großes Thema, auch ein sicherheitsrelevantes Thema. Also man möchte natürlich auch die eigene Expertise schützen. Ist eine große Aufgabe in jedem Fall. Aber es ist für uns natürlich auch ein Stück weit alternativlos. Ja, wir können jetzt nicht sagen, wir wollen den Umsatz in ein paar Jahren verdoppeln mit der gleichen Mannschaft. Das ist unwahrscheinlich. Was uns ein bisschen hilft, ist, dass wir natürlich vor allen Dingen große Projekte gewinnen wollen und die, ich sag mal, der Personalbedarf in der Verwaltung oder in der Planung, der steigt nicht proportional. Wenn das Projekt doppelt so groß ist, brauchen sie nicht doppelt so viele Ingenieure, weil wir eben ein standardisiertes Modul haben. Das ist etwas, was sicherlich auch hilft. Und wir sehen, dass die Projekte größer werden, auch von Kundenseite. Das hilft ein Stück weit, aber ja, es ist eine große Aufgabe.
Summa summarum aber doch eine schöne Herausforderung zu wachsen, neue Mitarbeiter einzustellen. Und vielleicht hilft ja da auch diese heutige Veranstaltung ein bisschen den einen oder anderen für ThyssenKrupp Nucera zu begeistern. Also herzliche Einladung für alle Ingenieure besonders.
Ingenieure besonders, genau. Ja.
So, wir kommen schon in die finale Runde. Die letzten Fragen, hier nochmal zwei Fragen. Projektgeschäft, Service. Gibt es die Möglichkeit, während der Projektabwicklung profitable Zusatzaufträge zu generieren? Und auch noch die Frage gleich dazu, welchen Prozentsatz des Umsatzes erwarten Sie zukünftig im Bereich Servicegeschäft?
Also das Servicegeschäft wäre dann eben quasi das Schlagwort für attraktive Zusatzaufträge. Im Chloralkali-Bereich, bin ich darauf eingegangen, schon haben wir rund 50%. Über lange Sicht, das kann in einem einzelnen Quartal, in einem einzigen Jahr, in einem einzelnen Jahr auch mal ein bisschen höher oder niedriger sein, aber so im Durchschnitt rund 50%, was das Geschäftsmodell dort sehr attraktiv macht. Das erwarten wir langfristig auch eigentlich im AWE-Bereich, oder ist das Ziel, das zu erreichen. Das dauert einige Jahre und das ist der Technologie ein Stück weit geschuldet. Also Sie installieren die Anlage, die wird in Betrieb genommen, die läuft einige Zeit. Dann gibt es zu Beginn natürlich die Services, Monitoring der Anlage, vielleicht kleinere Ersatzteilpakete, aber die großen Serviceaufträge kommen so nach 6 bis 8 Jahren, wenn die Zellen eben auf Vordermann gebracht werden müssen, sage ich mal so platt. Wir haben ja zwei Halbschalen, die mit einem Membran in der Mitte, also die beiden Kammern werden da separiert, an der einen Seite entsteht Wasserstoff, an der anderen Sauerstoff, und nach 6 bis 8 Jahren schauen Sie da mal rein, ob die Elektroden noch in Ordnung sind, ob da irgendwas innen drin vielleicht ausgetauscht werden muss. Die Beschichtung auf den Elektroden nutzt sich ab, die wird dann erneuert. Und dieses Öffnen und Erneuern der Zellen ist eben ein großer Teil im Servicegeschäft. Das heißt, im AWE-Bereich installieren wir jetzt die ersten Anlagen, die werden dann in Betrieb genommen und dann dauert es 6 bis 8 Jahre, bis für diese Anlagen eben größere Serviceaufträge, also die Aufträge kommen vielleicht vorher schon, aber bis das Servicegeschäft dann gemacht wird, sodass wir uns in der gleichen Größenordnung erwarten. aber immer mit dem Hinweis, dass das passiert nicht morgen und auch nicht übermorgen. Das hat natürlich einen gewissen Vorlauf.
Zwei Fragen haben wir noch zur Technologie. Ein Teilnehmer bittet, ob Sie nochmal den Effizienzunterschied erklären können zwischen konventioneller Technologie und der SOEC-Technologie.
Probier das mal. Die Chemiker bei uns, die würden wahrscheinlich das nicht so gut finden, wie ich das mache. Aber der Effizienzunterschied kommt nur dann zum Tragen, wenn Sie Abwärme verfügbar haben, wie das in industriellen Unternehmen häufig der Fall ist. Aber Sie brauchen diese Abwärme, damit eben die hohen Temperaturen erreicht werden können. Wenn man das mit Strom aufheizt, dann geht der Effizienzunterschied verloren. Aber wenn die Abwärme da ist und das sind Temperaturen bis zu 750 Grad oder sogar ein bisschen darüber, dann ist sehr viel weniger Strom erforderlich für das Aufspalten des Wassers. Also das Wasser ist dann schon gasförmig, logischerweise bei der Temperatur. Und dann lässt es sich mit weniger Stromverbrauch in Wasserstoff und Sauerstoff teilen. Also daraus ergibt sich das. Der Effizienzvorteil kommt aus einem geringeren erforderlichen Strom für die gleiche Menge Wasserstoff.
Und auch nochmal sehr detailliert die Frage, wie viel Kilowattstunde braucht man für eine Tonne Wasserstoff mit Ihren Anlagen ungefähr?
Ja, ich habe das die ganze Zeit schon gesehen, weil es da unten steht und ich weiß, wo ich es nachgucke, ist halt nur so, nachgucken müsste nur so schwer, das parallel zu machen. Also wir haben eben das 20 Megawatt Modul, also wenn es mit 100% Kapazität läuft, sind es 20 Megawatt die Seed und damit sind es in der Stunde, glaube ich, 3600 Kilogramm Wasserstoff. Jetzt kann ich es nur nicht so parallel umrechnen, ehrlicherweise so schnell. Also natürlich habe ich die Informationen irgendwo, ich habe sie nur nicht im Kopf.
Also gerne kann auch nochmal jemand helfen bei der Umrechnung. Ansonsten haben wir ja auch auf YouTube, können wir dann nochmal ein bisschen weiterführen, auch in den Kommentaren,
ja, die Diskussion, genau. Die Beiträge. Wir haben auch auf der Homepage so eine Broschüre mit Wasserstoff. Mit den Modulen, da ist es sicherlich auch drin. Kann man sich anschauen, nicht mehr. Aber wir können es auch bei YouTube drunter schreiben vielleicht, genau.
So, dann kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Eine Frage, die wird ja oft ganz am Anfang bei uns gestellt und ganz oft, Stichwort Dividende, heute nur einmal gestellt, die Frage, also sehr moderat. Und ich glaube, da indizieren auch schon die Teilnehmer, dass es wahrscheinlich aktuell nicht im Fokus steht. Aber klar, die Frage, sie soll gestellt werden. Gibt es da eine Planung, wann bei ThyssenKrupp Nucera in den nächsten Jahren eine Dividende ausgeschüttet werden soll?
Aktuell gibt es in der Tat eben nur den Hinweis, dass die dann zu erwirtschaftenden Gewinne ab 24, 25 wieder, dass die im Unternehmen verbleiben sollen und das weitere Wachstum finanzieren sollen. Darüber hinaus würde ich sagen, gibt es aktuell keine Planung. Aber wir sind ja auch in Deutschland in der Situation, wenn wir diese Dividendenpolitik jetzt anpassen würden, müssten wir das sozusagen per Ad-Hoc-Meldung sofort kommunizieren. Von daher hilft die Antwort wahrscheinlich nicht so richtig, aber es würde zumindest niemand überrascht werden, sage ich immer, von der Änderung da. So, ich sehe, das Wasserstoffthema wird schon selber umgerechnet. Da bin ich sehr dankbar für.
Super, vielen Dank an den Teilnehmer hier für die Unterstützung im Chat. Und damit kommen wir zur letzten abschließenden Frage. Und das ist die SDK-Frage, die ich mir erlaube zu stellen. Und wir haben es auch schon ein bisschen berührt. Aber nochmal ganz persönlich an Sie, Herr Dr. Finger, was macht ThyssenKrupp Nucera für Sie zu einem faszinierenden, tollen Unternehmen aus Ihrer persönlichen Sicht? Warum arbeiten Sie dort gerne und was wollen Sie abschließend nochmal den Aktionären, aber natürlich auch allen anderen Stakeholdern mitgeben?
Ja, also ich finde es für mich persönlich vor allen Dingen auch in der Rolle, in der ich bin, sehr, sehr, sehr spannend, wie viel Potenzial da ist. Natürlich muss man viel, viel richtig machen und hart arbeiten als Unternehmen, um diesem Potenzial gerecht zu werden, aber die Marktchance ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Wir sind sehr gut aufgestellt, das auch zu nutzen. Und ich hab aktuell einfach Spaß daran, sozusagen mit dem Unternehmen zu wachsen und habe die Hoffnung, dass wir irgendwann dann zurückschauen können und sagen, Mensch, das hat doch alles ganz gut geklappt. Natürlich ist auch eine Komponente dabei, wenn man jetzt hier die Energy Transition als Schlagwort nimmt oder den Umbau der Industrien hin zu einem CO2-freien Wirtschaften. Da leisten wir natürlich auch sehr gerne unseren Beitrag, aber wir sind alle auch Geschäftsleute würde man sagen, wir wollen das natürlich nicht irgendwie als Non-Profit-Organisation machen. Aber dieses Wachstumspotenzial, was eben die Chance mit sich bringt, wenn man seine eigenen Hausaufgaben macht, dass man dann die Zukunft gestalten kann, das ist eine sehr schöne Aufgabe, würde ich sagen.
Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations. Ich darf ein ganz großes Dankeschön, Herr Dr. Finger, ausrichten und auch an alle Teilnehmer, für alle, die teilgenommen haben, für alle, die mitgemacht haben, passiv, aktiv hier mit Fragen. Hat Spaß gemacht. Wir sind auch gut knackig durchgekommen, haben viele Fragen drangenommen. Ich denke auch ein schöner, bunter Strauß an ganz unterschiedlichen Themen, die wir hier berührt und thematisiert haben. Also nochmal ganz großen Dank an alle und ja, abschließend nochmal Herr Dr. Finger, vielen Dank für diesen Abend, den wir gemeinsam haben durften.
Ich danke Ihnen und wenn es Folgefragen gibt, immer gerne melden.